Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Dr. Michaela Montanari mein Gast. Die plastische und ästhetische Chirurgin hat sich in ihrer Bochumer Privatpraxis auf Intimchirurgie spezialisiert. Ein sensibles Thema, weil es um Schamlippenverkleinerung, Vaginalstraffung oder die Korrektur des Venushügels geht. Welche Operationen medizinisch notwendig sind, warum Frauen am häufigsten zu ihr kommen und wann sie einen Eingriff ablehnt, dazu jetzt gleich mehr. Liebe Michaela, ich freue mich sehr, dass du dir extra Zeit für mich genommen hast, vor allen Dingen für dieses sehr spannende Gespräch.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, liebe Steffi.
Du hast dich in deiner Praxis unter anderem auf Intimchirurgie spezialisiert. Aus welchen Gründen kommen Frauen in erster Linie zu dir?
Ja, Intimchirurgie ist ein großes Thema, was auch immer mehr publik wird. In erster Linie kommen sicherlich Patientinnen mit dem Wunsch nach Schamlippenkorrekturen. Das sind zum großen Teil Verkleinerungen der kleinen Schamlippen, können aber auch rekonstruktive Maßnahmen und auch mal Vergrößerung sein. Dann spielt da natürlich auch in geringeren Maße rein eine Korrektur der Klitorisvorhaut. Auch ein Thema, was in den Intimbereich gehört, ist die Behandlung von Stressinkontinenz. Vermehrt nach Geburten, Vaginalstraffung, Fettabsaugung, Mons-Pubis-Bereich spielt auch eine Rolle, wenn es um Ästhetik geht und natürlich häufig auch kombiniert funktionell ästhetische Eingriffe. Wir haben immer mehr Patientinnen, die auch viel Gewicht abgenommen haben, was natürlich sich auch in diesem Bereich bemerkbar macht. Und auch ein großes Thema Narbenkorrekturen, zum Beispiel nach Verletzungen bei Geburt oder aber auch Patientinnen, die sich haben woanders auswärts operieren lassen und mit dem Ergebnis, warum auch immer, nicht ganz zufrieden sind.
Du hast in einem Interview gesagt, dass Frauen im Schnitt 5 bis 7 Jahre brauchen, bis sie einen Arzt aufsuchen. Bei welchem Problem ist die Scham aus deiner Sicht am größten?
Ja, man muss sagen, das ist ja ein Bereich, der Intimbereich, der ist sehr tabu behaftet, auch wenn die mediale Präsenz oder man immer mehr darüber spricht. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr unangenehmer Bereich. Und auch wenn die Frauen sehr reflektiert sind in diesem Bereich, so brauchen sie doch einen gewissen Anlauf, den Mut zusammenzunehmen, darüber zu sprechen und mit ihrem Anliegen irgendjemanden aufzusuchen. Und das umfasst eigentlich den gesamten Intimbereich. Also das ist natürlich zum einen operative Maßnahmen und zum anderen natürlich auch so Inkontinenzprobleme, über die man nicht so gerne spricht, weil einem das auch sehr unangenehm ist.
Ja, verständlich. 85% deiner Patientinnen wollen sich die Schamlippen verkleinern lassen. Das wirft für mich viele Fragen auf. Unter anderem, was ist eine normale Größe, beziehungsweise ab wann sind Schamlippen zu groß und welche Gründe gibt es dafür?
Es gibt natürlich keine genauen Maßeinheiten für Schamlippengrößen. Ab wann ist irgendwas zu groß oder was ist zu klein? Das ist natürlich immer die Relation, die man auch zum eigenen Körper hat und zur eigenen Anatomie. Da spielt auch das Verhältnis von großen Schamlippen zu kleinen Schamlippen eine große Rolle. Natürlich gibt es auch statistische Auswertungen, ab wann Schamlippen besonders groß sind. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich auch kulturelle Unterschiede. Was für mich einfach wichtig ist, ist der Bereich, ab wann sind funktionelle Störungen vorhanden. Das heißt, wann leiden Patientinnen beim Tragen von Kleidung, bei Sport, in Zusammenkunft mit anderen Menschen, wenn sie ins Schwimmbad zum Beispiel gehen oder in die Sauna und dann, wann resultiert vielleicht auch noch eine psychische Beeinträchtigung. Da kommen also viele Faktoren zusammen, die man immer wieder individuell betrachten muss.
Und bei funktionellen Störungen gibt es ja auch operative Eingriffe oder einen operativen Eingriff.
Ja, die Schamlippenverkleinerung, die kann man gut machen. Das ist ein ambulanter Eingriff. Den macht man in der Regel in Lokalanästhesie, gegebenenfalls mit einem kleinen Dämmerschlaf, dass man nicht ganz so aufgeregt ist. Denn man kann sich vorstellen, das ist ja schon ein tabu behafteter Bereich. Man ist eh schon unangenehm. Wir sind jetzt ein reines Frauenteam. Das macht es etwas einfacher. Nichtsdestotrotz kann man sich vorstellen, wenn man dann auch im OP auf so einem gynäkologischen Stuhl liegt mit dem Anliegen, was man hat, dass das einem unangenehm ist. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man doch so ein bisschen ja, ich sage immer so ein bisschen Prosecco in die Vene. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwie da wegdämmert. Das kriegt man eigentlich in 98% der Fälle gut hin. Und wenn jemand sagt, er möchte gar nichts mitbekommen, kann man das sicherlich auch in Vollnarkose durchführen. Das ist aber selten der Fall. Es ist ein ambulanter Eingriff. Das macht es alles etwas einfacher. Und es gibt dann natürlich unterschiedliche Techniken, die zum Ziel führen, abhängig natürlich auch vom Lokalbefund. Ob es rein die Schamlippen sind, die betroffen sind, ob es der Klitorismantel ist. Also da muss man individuell vorher ganz genau sprechen und gucken und das Ganze auch planen. Und dann gibt es natürlich auch hinterher ein Nachsorgeschema, damit die Patientinnen auch wissen, wie sie weiter vorgehen können. Was ich immer wichtig finde, ich verwende kein Nahtmaterial, was irgendwie entfernt werden muss. Das löst sich auf, das macht das Ganze immer etwas einfacher im Handling. Und wichtig ist auch, dass man den Patientinnen an die Hand gibt, dass sie 6 Wochen eben keine sportliche Aktivität, keinen Geschlechtsverkehr durchführen sollten. Immer hilfreich ist es natürlich wirklich, das kann ich immer nur oft genug betonen, dass wir eben reines Frauenteam sind. Da fühlen sich viele sehr gut aufgehoben.
Ja, also das kann ich absolut nachvollziehen. Welche Risiken gibt es bei dem Eingriff?
Ja, zunächst muss man natürlich einmal sagen, jeder operative Eingriff kann auch Risiken mit sich bringen. Das ist auch ganz wichtig. Das muss man im Vorfeld auch erörtern. Auch wenn ich natürlich vorher gesagt habe, dass es ein kleiner operativer Eingriff ist und die meisten sind auch sehr dankbar, so muss man doch sagen, es kann immer mal wieder zu Nachblutungen kommen. Der Intimbereich ist sehr gut durchblutet. Das führt natürlich zum positiven Bereich dazu, dass die Heilung sehr gut eintritt. Aber es kann auch Nachblutung geben. Deswegen ganz wichtig, dass man den Patienten an die Hand gibt, auch wenn sie sich gut fühlen, danach kein Stadtbummel zu machen, sondern eher ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Couch, die angesagt ist. Entzündungen kommen zum Glück sehr selten in diesem Bereich vor. Was dann vielleicht nochmal ein großes Thema sein könnte, sind Wundheilungsstörungen, weil das ja eben auch ein Bereich ist, den man nicht richtig ruhig stellen kann. Das heißt, man bewegt sich natürlich im üblichen Maß. Und wenn man über dieses Maß hinausgeht oder vielleicht nach kurzer Zeit auch wieder aktiv arbeitet, dann muss man auch immer individuell schauen, was machen die Damen beruflich. Dann ist das Risiko natürlich entsprechend höher. Was auch immer natürlich die Ästhetik antrifft. Keiner ist seitengleich 100%ig symmetrisch. Das ist im Intimbereich auch so. Deswegen ist es immer ganz wichtig, ich demonstriere das vorher immer mit einem Spiegel, damit man weiß, manche Sachen, die sind anatomisch so angelegt, dass man sie nicht 100%ig gleich zaubern kann. Das muss man immer im Vorfeld besprechen. Deswegen ganz, ganz wichtig, Komplikationen können auftreten. Im Vorfeld muss man natürlich auch schauen, was liegen für Grunderkrankungen vor. Gibt es eventuell auch Gründe, die gegen so einen operativen Eingriff sprechen? Also das ist immer ganz wichtig, dass man da auch natürlich ein bisschen rausfiltert. Denn wenn jemand zum Beispiel, kann man sich vorstellen, kardiale Probleme hat und Blutverdünner nimmt und eine operative Maßnahme schwierig wäre, da muss man dann ganz klar sagen, hat der Intimbereich natürlich keinen Vorrang, sondern da gibt es andere Dinge, die wichtiger sind.
Und wie hoch sind die Kosten für so eine OP und wann werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen?
Ja, die Kosten hängen natürlich vom Befund abhängig und dann muss man einmal differenzieren, ob es sich um einen medizinisch indizierten Eingriff handelt, der möglicherweise von der Krankenkasse übernommen wird. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, sehr selten der Fall, weil das auch ein Thema ist, was, glaube ich, auch relativ schlecht durchleuchtet ist. Ästhetischer Bereich ist eine Kostennummer, die dann mit Mehrwertsteuer erfolgt. Häufig sind die Übergänge fließend und man kann so sagen, naja, das beginnt so im Schnitt bei 1.500 Euro, wenn es eine Seite betrifft. Und das kann aber natürlich auch bis zu 4.000 Euro betragen, wenn rekonstruktive Sachen dazukommen oder auch Voreingriffe erfolgt sind oder es ein sehr, sehr ausgedehnter Bereich ist.
Und sind das, ist jetzt eine Frage, die ich mir überlege, sind das Frauen, die zu dir kommen und diese Verkleinerung machen wollen, auch weil die Partner das zum Beispiel von ihnen wollen? Oder ist das meist aus einem eigenen Unwohlsein der Frau?
Das ist eine gute Frage, Steffi, weil ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass man jegliche Art von Behandlung und im Intimbereich vielleicht sogar noch mehr unbedingt nur für sich machen sollte. Also wenn ein Partner sagt, bitte mach einen Eingriff, dann ist da irgendwas nicht richtig und dann gehen bei mir wirklich die Alarmglocken an. Also es ist ganz, ganz wichtig, im Vordergrund steht die Frau, die sich operieren lassen möchte, die Beschwerden hat, die muss ich auch nachvollziehen können. Das ist mal das Allerwichtigste zur Indikationsstellung überhaupt. Alles andere muss man auch ablehnen. Das darf nicht sein, da liegen die Probleme woanders.
Da bin ich absolut deiner Meinung. Ein weiteres großes Problem ist auch die Scheidentrockenheit. Was sind hier die Gründe?
Ja, Scheidentrockenheit ist ein großes Thema, häufig im Wechseljahresbereich, wo es dann durch Hormonumstellungen natürlich auch zur Trockenheit kommt im Bereich von sämtlichen Schleimhäuten, was man natürlich aber dann im Intimbereich besonders merkt. Natürlich kann auch genetisch bedingt oder andere Grunderkrankungen die Folge sein, aber der häufigste Bereich, den wir doch sehen, sind dann Änderungen im Hormonhaushalt.
Was kannst du den Frauen hier oder wie kann man den Frauen hier helfen?
Also im Wesentlichen, wenn es jetzt um Wechseljahresbeschwerden geht, ist ja häufig der erste Ansprechpartner mal der Gynäkologe. Das ist zumindest der Arzt oder die Ärztin, wo die Patientinnen als erstes hingehen, wenn sie Beschwerden haben, wo ja auch Laborwerte entsprechend unternommen werden und wo man dann sagen kann, okay, vielleicht helfen da östrogenhaltige Vaginalcremes, Zäpfchen oder sonstiges oder auch andere Sachen, die man mit Medikation und Einstellung der Hormontherapie einführen kann. Was ich eben anbiete, sind lokale Behandlungen mit Radiofrequenz. Das ist eine kontrollierte Wärmeenergie, die in tiefere Gewebeschichten eindringt, in die Scheidenwand und dort eben die Schleimhaut anregt und auch eben auch statistisch nachgewiesen zur Durchfeuchtung führt oder führen kann. Da haben wir eigentlich sehr gute Ergebnisse erzielt. Man kann sich das vorstellen, die Wärme führt zu einer leichten Gewebestraffung. Da werden Fibroblasten angeregt, mehr Kollagen und Elastin und gleichzeitig wird eben auch die Durchblutung entsprechend angeregt im Vaginalgewebe. Die Schleimhautdicke und die Elastizität, die wird erhöht. Und dann kann sich eben die Feuchtigkeitsproduktion der Scheidenwand eben auch verbessern und damit eben das Milieu, pH-Wert und Schleimhautintegrität stabilisieren. Das ist noch ein Zusatz, den man eben gut machen kann. Dadurch fühlen sich viele Patientinnen eben entsprechend ja weniger trocken oder haben einfach weniger Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, was ja eigentlich die häufige Ursache dann ist, die da irgendwie auftreten kann.
Und wie häufig muss ich die Behandlung wiederholen?
Also das ist eine Behandlung, die man dreimal in erster Linie durchführt, in wöchentlichen Abständen. In der Regel reicht das. Aber man muss natürlich sagen, das ist wie bei vielen Behandlungen keine Dauerbehandlung, denn die Hormone ändern sich auch stetig, auch Haut passt sich stetig an und das ist etwas, was man dann nach Bedarf auch entsprechend wiederholen kann.
Ein weiteres Thema, Michaela, was ich jetzt tatsächlich immer mehr in meinem Bekanntenkreis höre bei Frauen, die Kinder gekriegt haben, ist das Thema Inkontinenz oder diese Beckenbodenmuskulatur, dass das eben nicht mehr ganz so ist, wie es sein sollte. Und da gibt es doch auch ein Gerät, das da helfen kann.
Ja, da habe ich einen wunderbaren Stuhl. Das ist der sogenannte Emsella-Stuhl. Vielleicht zunächst einmal, es gibt natürlich ganz verschiedene Formen der Inkontinenz. Hauptsächlich bei mir vorstellig sind dann natürlich Patientinnen mit einem schwachen Beckenboden nach Geburten. Manche haben das auch genetisch oder im Alter einfach zwangsläufig der Fall, wo man eben eine sogenannte Drang- oder Stressinkontinenz hat. Was heißt das? Dranginkontinenz beschreibe ich immer so, wenn man einfach merkt, man muss zur Toilette und muss dann aber unheimlich schnell. Man kann jetzt nicht noch ewig warten. Und Stressinkontinenz, das kennen, glaube ich, ganz viele, wenn man auf einmal eine Belastung hat, Trampolin springen, laufen, tanzen, wo man einfach nicht mehr so den Urin anhalten kann. Und das sind so typische Zeichen für einen schwachen Beckenboden. Häufig höre ich das von jüngeren Frauen nach Entbindung, dass die auch sagen, auch beim Geschlechtsverkehr, die Scheide ist soweit, man merkt nicht mehr viel, das geht so ineinander über. Und da hilft eben dieser schöne Stuhl. Ich bin da so begeistert von, ich war die erste in Deutschland, die den hatte. Damals war das noch relativ unspektakulär. Die Gala hat dann zwischenzeitlich mal Werbung dafür gemacht für den Sexstuhl. Das war jetzt auch nicht gerade förderlich, weil natürlich die Scheide dadurch verengt wird und natürlich die Intensität beim Geschlechtsverkehr da vermehrt fühlbar gemacht wird. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass der Beckenboden trainiert wird durch hochfrequente Energie. Man kann sich das vorstellen, man sitzt angezogen auf diesem Stuhl, dann kommt in diesen Intimbereich hochfrequente Energie. Und das kann man sich vorstellen, als wenn man 20.000 Sit-Ups machen würde. So viel Beckenbodentraining kann niemand machen, vor allen Dingen nicht in dieser Frequenz aufeinander und in dieser Höhe Intensität. Und das führt dann merklich dazu, dass die Muskulatur um die Harnblase, um die Scheide, auch um den Darm verengt wird. Man kann es auch häufig kombinieren mit dem Gerät, was ich vorhin schon sagte, was in die Scheide geht bei Scheidentrockenheit oder wenn man eine Scheidenverengung explizit haben möchte, wo man einmal die Energie abgibt, um die ganzen Zellen zu aktivieren, wie ich das vorhin erwähnt habe. Aber natürlich eine Hauptkraft ist der Muskel, der ganz viel Energie gibt. Und dann macht man das in der Regel in 3 Wochen forciert, 2-mal pro Woche. Und dann ist immer die Frage, wie lange hält das? Das ist individuell natürlich sehr verschieden. Die einen machen dann sehr viel Beckenbodentraining, die anderen sind da eher so ein bisschen faul und bei den anderen hilft es auch nicht. Sodass ich sage, wenn man merkt, dass es wieder nachlässt, meist nach 3 Monaten reicht eine einzige Sitzung, um das dann wieder so ein bisschen anzupuschen. Das ist eine super Behandlung. Und seitdem ich diesen Stuhl habe, führe ich eigentlich operative Vaginalstraffung gar nicht mehr durch.
Und ist diese Behandlung sehr teuer?
Also diese Behandlung liegt pro Sitzung bei ungefähr 122 Euro meine ich jetzt so im Kopf zu haben, wird zum Teil, wenn man Glück hat, vielleicht von Privatkassen übernommen. Das ist aber immer individuell verschieden, weil es natürlich auch andere Inkontinenzbehandlungen, die medizinisch sind, behandelt werden. Aber da muss man immer gucken, da kann man jetzt nicht ganz hundertprozentig drauf gehen. Im Übrigen habe ich für diesen Stuhl auch nicht nur Frauen, auch Männer, weil auch da natürlich Beschwerden sind und es in letzter Zeit auch immer zugenommen hat. Und es auch Studien dann gab, die sagten, ach, es wird auch die Haltung so ein bisschen verbessert, weil natürlich die Muskulatur insgesamt auch angesprochen wird. Also ich glaube, da entwickelt sich so ein bisschen das Feld noch weiter. Es hat mit Intimbehandlung Inkontinenz angefangen. Da ging es eben um Scheidenverengung und das weitet sich jetzt gerade so ein bisschen aus.
Was ja eigentlich sehr gut ist, dass auch Männer sich diesen Themen öffnen.
Auf jeden Fall.
Du sprichst auf deiner Webseite von Frau zu Frau. Heißt das, Frauen lassen sich lieber von einer Frau behandeln? Ich würde sagen, ja. Was kannst du besser als ein männlicher Kollege, würdest du sagen?
Ach, besser würde ich jetzt gar nicht sagen. Die Sache ist, es ist ein sehr unangenehmer, sehr intimer Bereich und es gibt sehr viele Frauen, die sich da ungern öffnen. Ich habe mal so eine Studie eben gemacht, wo man festgestellt, die Frauen brauchen sehr, sehr lange, um sich eben für diesen Bereich zu öffnen. Und sie öffnen sich dann doch weiblichen Kollegen oder Ärzten doch dann eher. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich viele Frauen habe, die auch von weit her kommen, die sagen, ah, ich habe lange nach ihnen gesucht, nach einem Frauenteam. Da kann man auch einfach mal reden. Männer können das vielleicht nicht so nachvollziehen. In der operativen Technik, glaube ich, kann ich überhaupt nichts besser oder anders als Männer. Aber es ist vielleicht das Verständnis, wenn man sich intim auf diesen Stuhl setzt. Wir haben halt nur Frauen. Dann geht es mal darum, wann kann ich einen Tampon benutzen? Wie mache ich eine Nachsorge? Und das lässt sich doch unter Frauen vielleicht einfacher oder schamloser diskutieren und ist vielleicht ist auch einiges für Männer, ohne dass ich da jemandem persönlich nahe treten möchte, einfach auch vielleicht nicht so nachvollziehbar.
Ja, also das würde ich auch genau so sagen. Ich glaube, dass einfach eine Frau das viel besser nachvollziehen kann. Also es gibt natürlich auch empathische Männer in dem Bereich, aber ich würde auch sagen, ich würde mich bei einer Frau auch wohler fühlen. Wo gibt es für dich als Ärztin eine Grenze? Oder anders gefragt, wann lehnst du eine Operation ab?
Du hattest mich vorhin schon einmal gefragt, was ist, wenn Männer den Wunsch äußern, dass der Intimbereich der Frau verändert wird? Das ist etwas, wo ich ganz klar sagen muss, also das muss der Wunsch der Frau sein und das muss auch ein Bereich sein, den ich nachvollziehen kann. Ich frage immer, sind irgendwelche Beschwerden vorhanden? Wie sieht das aus? Kann ich das nachvollziehen? Und was dann vor allen Dingen auch für mich ganz wichtig ist, kann ich mit meiner Therapie die Probleme, die die Patientin angibt, beheben? Das ist mein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wenn ich das nicht machen kann, dann darf ich den operativen Eingriff nicht durchführen. Bei mir gehen dann immer so die Alarmglocken an, wenn einer so eine Designer-Vagina haben möchte und sagt, naja, man sieht jetzt viel, das ist ja medial dann auch immer sehr präsent. Man redet ja mehr drüber in verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen, liest man auch mehr drüber. Ich kann auch verstehen, wenn jemand eine ästhetische Veränderung haben möchte, der Übergang ist meist fließend. Wenn ich aber jetzt überhaupt nichts Nachvollziehbares habe und sage, der Scheidenbereich, der ist schon in Anführungsstrichen wie gemalt, was kann ich da noch verbessern? Da muss man die Finger von lassen. Und was dann in der gesamten ästhetischen Behandlung natürlich auch ist, ist diese Dysmorphophobie. Das heißt, Patientinnen, das betrifft Männer natürlich in anderen Bereichen genauso, die vom Kopf her darauf fixiert sind, dass sie sagen, man muss irgendwas am Körper ändern. Und man weiß eigentlich, wenn man diese Sache behandelt hat, dann sind die Patienten nicht glücklicher, dann geht es irgendwie weiter. Das muss man vorher herausfiltern. Da braucht man sicherlich auch eine große Lernkurve an Erfahrung. Das ist einfach so, weil da ist die Operation oder die, egal welche Therapie der operativen Art, nicht das Richtige.
Die Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe lehnt Eingriffe aus rein ästhetischen Gründen prinzipiell ab. Wie stehst du da dazu?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Übergang zwischen Ästhetik und Medizin ist sehr, sehr fließend. Ab wann haben wir eine medizinische Indikation? Ist das nur dann vorhanden, wenn die Krankenkasse die Kosten übernimmt? Dann sind medizinische Gründe eigentlich nie vorhanden. Und heißt das dann für mich, ich darf keine Eingriffe durchführen? Also ich finde, eine Operation auch aus ästhetischen Gründen muss dazu führen, die Probleme der Patienten zu beheben und die Lebensqualität auch zu verbessern. Wenn ich eine Dame habe, die sagt, ich habe große Schamlippen und wenn ich schwimmen gehe, also ich habe da so eine Geschichte in Erinnerung, wo eine Dame schwimmen gegangen ist und dann ist ein Teil der Schamlippe aus dem Bikini gerutscht und die hat wirklich da ganz, ganz böse Sprüche bekommen und leidet da mental sehr drunter, dann kann ich nicht sagen, oh, das ist, weil du jetzt keine Entzündung in diesem Bereich hast, ist das überhaupt nicht notwendig. Das würde ich mir überhaupt nicht anmaßen, darüber urteilen zu können. Also deswegen Wer sagt, das ist medizinisch notwendig und wer nicht? Es geht im Wesentlichen ja dann um die Kostenübernahme. Das ist ja immer das große Thema in Deutschland. Medizinisch heißt, okay, dann werden die Kosten übernommen. Das ist aber, finde ich, nicht gleichzusetzen. Das ist häufig ein fließender Übergang. Und deswegen finde ich diese strikte Regelung etwas schwierig. Was ich nachvollziehen kann, ist, wenn man sagt, okay, man setzt für ästhetische Bereiche ein Alter. Da haben wir ja auch in Deutschland, dass man sagt, nicht unter 18. Heißt aber mit anderen Worten nicht, dass wenn eine junge Dame mit 16 Schamlippen hat. Ich hatte da auch mal eine Patientin, die hatte eine Schamlippe groß wie ein Hodensack. Da kann ich nicht noch warten. Wenn die Eltern hier mitkommen und sind damit einverstanden, die Gynäkologin sagt mir, da müssen wir was machen, da ist, glaube ich, die psychische Problematik, die hinterher kommt, viel, viel größer. Also da muss man doch einmal Feingefühle haben und das auch immer individuell betrachten. Also ich finde so Aussagen über alle Maßen hinweg einfach nicht gut.
Wie viele Eingriffe machst du pro Woche bzw. im Monat und hast du das Gefühl, die Nachfrage hat zugenommen?
Also ich mache pro Woche in der Regel so 3 bis 4 Eingriffe. Das ist doch relativ viel, liegt aber bestimmt daran, dass wir diverse Empfehlungen für den Bereich haben und natürlich auch ein Frauenteam sind und auf diesem Bereich auch spezialisiert sind. Die Anzahl der Behandlungen steigt, das muss man ganz klar sagen. Zum einen, das finde ich natürlich gut, dass die mediale Aufmerksamkeit da größer geworden ist. Man ist offener dafür, man redet da mehr drüber. Man kennt vielleicht den einen oder anderen. Also ich habe auch Patientinnen, die kommen auch auf Empfehlungen, die haben mit ihren Freundinnen drüber gesprochen. Man wird doch offener mit dem Thema als noch vor ein paar Jahren. Und das haben wir auch in unserer DGEPC-Statistik, also die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie, festgestellt, dass die Nachfrage, die intimchirurgischen Eingriffe entsprechend ansteigen. Und das würde ich jetzt auf jeden Fall daraufhin mal zurückführen. Und was ich auch ein ganz wichtiges Thema finde, es sind nicht die nur sehr jungen Frauen, sondern das zieht sich durch alle Altersgruppen. Ich habe auch Patientinnen, die über 70 sind und Probleme haben, die wir auch operieren noch. Also deswegen sind nicht jetzt nur die, ich sage mal in Anführungsstrichen, jungen Hühner, wo man sagt, ja, das muss alles schön aussehen, ja, und so. Es ist eher hauptsächlich die mittlere Altersgruppe sogar in alle Bereiche ausstrahlend.
Liebe Michaela, die letzte Frage, die ich dir sehr gerne dazu stellen würde, wie finde ich denn die richtige Ärztin oder den richtigen Arzt? Es ist gar nicht so einfach. In Deutschland gibt es nicht so viele Ärzte, die das machen. Seriöse Ärzte, muss man wahrscheinlich dazu sagen.
Ja, das Problem haben wir ja leider auch in ästhetischen Bereichen oder schönheitsspeziellen Bereichen häufig, dass viele sich als Experten bezeichnen, die dann keine Experten sind. Von daher finde ich deine Frage sehr, sehr wichtig, einen seriösen Arzt zu finden, der auch diese Behandlung häufiger macht. In erster Linie würde ich sagen, naja, ein Blick auf die Website ist mal das allererste. Aber da habe ich letztens auch eine Patientin gehabt, da steht halt drauf, wird häufig durchgeführt, heißt aber nicht, dass es auch wirklich häufig durchgeführt wird. Also manchmal schreibt man sowas auch drauf, dass man das anbietet und dann ist man, wenn man Pech hat, dann doch der erste Patient. Natürlich Qualifikationsnachweise auf der Homepage, dann sieht man, in welchen Fachgesellschaften jemand ist. Da gibt es natürlich die GERIT, das ist eine intimchirurgische Gesellschaft, das ist schon mal ein Indiz dafür. Dann gibt es natürlich noch die Fachgesellschaften, die DGEPC, die habe ich vorhin erwähnt, wo wir auch noch Schwerpunkte auf den Homepages der Fachgesellschaften haben und dann entsprechend natürlich auch sehen, hier hat jemand auch Erfahrung und dann sieht man vielleicht auch jemand, der hat seine Praxis nicht erst seit 2 Jahren, sondern vielleicht auch schon länger und hat vielleicht auch schon seit langem Vorträge darin gehalten. Also ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen kritisch mit auseinandersetzen. Und ich glaube, ChatGPT allein zu fragen, heißt, reicht heute auch nicht.
Ja, sehr gut. Das ist ein sehr guter Abschluss, liebe Michaela. Ich danke dir für diese wirklich sehr aufklärende Unterhaltung zu diesen wirklich wichtigen Themen. Manche Frauen haben einen großen Leidensweg und sind glücklich bestimmt darüber zu wissen, dass es Ärztinnen wie dich gibt.
Ich danke dir, liebe Steffi.
Alles Liebe, auf ganz bald. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.